ist auf jeden Fall so beeinflusst gewesen, dass er sich als Gegner der Nazis gesehen hat.
Für mich war mein Opa mein Opa und dadurch immer ein alter Mensch. Und erst so im Nachhinein habe ich gesehen, wie viele Narben er im Gesicht hatte.
Den ganzen Tag lief das Radio zum Teil auf voller Lautstärke, um die Schreie der Gefolterten zu unterdrücken.
Gerade hier ist es wichtig, eben durch so einen Kurt-Piel-Platz zu zeigen, ja, es ist wert für Demokratie, für Menschenrechte, gegen Rassismus, gegen Sexismus zu kämpfen.
Ihr hört den Podcast Kurt Piel, ein Pirat im Zweiten Weltkrieg. Das ist Folge 1, der Weg in den Widerstand.
Aus dem Nachlass von Kurt Piel im Westfälischen Literaturarchiv über seinen ersten Hitlerjugenddienst. Am Sonntag, den 24.10.43, kam es dann zu dem ersten, einzigen und unvollendeten HJ-Dienst meines Lebens. Wir stritten uns mit den anderen, brachen den Dienst ab und haben uns nie wieder dort sehen lassen. Seltsamerweise hatte das keine Folgen für uns.
Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Folge 1 des Podcasts Kurt Piel, ein Pirat im Zweiten Weltkrieg. Ich bin Kathi Strickeling und zusammen mit David Adams und Lara Marie Beckert habe ich mich auf die Spuren von Kurt Piel begeben. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer ist überhaupt Kurt Piel und was haben Piraten im Zweiten Weltkrieg verloren, dann seid ihr hier genau richtig. In 3 Folgen erklären wir euch nicht nur, wer dieser Kurt Piel jetzt eigentlich war, sondern erzählen euch auch eine Geschichte von Widerstand und Gefangenschaft. Piraten im Zweiten Weltkrieg. Genauer gesagt, Edelweißpiraten. Und wenn ihr jetzt noch nicht genau wisst, was Edelweißpiraten sind, keine Sorge, am Ende der Folge seid ihr schlauer. Wichtig für euch ist jetzt erstmal zu wissen, Edelweißpiraten waren Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Wen wir euch jetzt erst einmal vorstellen wollen, ist der Mensch Kurt Piel. Doch wie lernt man so jemanden kennen, wenn die Person schon seit 20 Jahren nicht mehr lebt? Man fragt die Familie. Lara, du hast dich auf die Suche nach Verwandten gemacht und mit seiner Enkelin Katrin Kühl telefoniert.
Ja genau, wir haben lange über ihren Opa als Person, über seine Erlebnisse im Krieg und ihre Erinnerungen gesprochen. Für sie war ihr Opa ein ganz herzlicher Mensch.
Für mich war mein Opa ein wahnsinnig geduldiger Mensch, ein sehr kreativer Mensch, der mir zu jedem Geburtstag ein Gedicht geschrieben hat und dazu etwas gemalt hat. Und jemand, bei dem ich alles durfte. Ich war bin sein einziges Enkelkind gewesen und ich durfte ihm die Haare flechten, ich durfte ihn schminken. Das sind so meine Erinnerungen, die ich an meinen Opa als Menschen habe.
Also für mich klingt das auf jeden Fall nach einem echten Traumopa.
Oh ja, und wie sieht es sonst so mit der Familie aus?
Also in dem Gespräch hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass er ein absoluter Familienmensch war. Sie hat mir erzählt, dass ihm seine Familie mega wichtig war und er alles für sie getan hat. Und so ging es wohl auch ihrer Mutter, also seiner Tochter. Besonders wichtig war ihm auf jeden Fall auch seine Cousine Magdalene. Die kannte er nämlich schon seit seiner Kindheit. Sie sind zusammen aufgewachsen. Und dann war da natürlich noch der angeheiratete Teil der Familie. Mit dem hat er sich in ihrer Erinnerung eigentlich auch immer gut verstanden, obwohl da an einer Stelle die politischen Meinungen echt auseinandergingen.
Es ist sozusagen in meiner Erinnerung immer so gewesen, dass da unterschiedliche Parteien an einem Platz saßen. Mein Opa, der ja nun aus einer Widerstandsszene kam, meine Oma, die er geheiratet hat, die sehr, sehr arm war und einfach in der Zeit, glaube ich, nur mit Überleben beschäftigt war. Und meine Oma angeheirateterseits, also von meinem Vater, die Mutter, die nun wiederum in der NS-Zeit eine sehr gute Zeit hatte und auch diese Zeit sehr glorifiziert hat. Und wenn das zum Essen zusammenkam, war es schon mal herausfordernd. Aber da fand ich, haben die sich auch irgendwie immer wieder so zusammengerüttelt. Und dann ging es eher darum, wer das größte Stück Kuchen kriegt. Also das war schlimmer. Da gab es mehr Streit drüber.
Und genau das finde ich irgendwie echt spannend. Und ich finde, es beschreibt ihn auf jeden Fall als einen sehr starken Menschen, dass er der Familie zuliebe seine eigenen Prinzipien einfach hinten anstellen konnte.
Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall eine wichtige Eigenschaft.
Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist. Ist ja auch ein ziemlich heikles Thema für alle, auch wenn das schon so weit in der Vergangenheit liegt. Aber wie ist Kurt Piel überhaupt zu so einem Menschen geworden? Und dafür spulen wir jetzt noch einmal ganz weit zurück. Kurt Piel wurde am 6. Januar 1928 in Dortmund geboren und ist bei seiner Mutter aufgewachsen. David, du hast dich mit der Kindheit und Jugend in dieser Zeit beschäftigt. Wie kann ich mir das Leben als Jugendliche vor circa 90 Jahren vorstellen?
Naja, viel Auswahl gab es nicht. Dafür hat die NSDAP schon gesorgt. Mit der Machtübernahme 1933 wurden alle Jugendverbände bis auf die eigenen verboten. Wenig später wurde man zur Mitgliedschaft gezwungen. Da war Kurt gerade 5 Jahre alt. Das bedeutet, für die Jungs gab es im Alter von 10 bis 14 Jahren das Jungvolk, danach ging er bis zum 18. Lebensjahr in die Hitlerjugend. Für die Mädchen gab es den Jungmädelbund und den Bund Deutscher Mädel. In den Verbänden gab es neben einer einheitlichen Uniform gemeinsame Propagandamärsche, Ausflüge, Ferienlager und wöchentliche Treffen. In der HJ der sogenannte Heimabend. Damit wollten die Nazis ihre Ideologie schon möglichst früh unter die Jugend bringen.
Und hat sich der junge Kurt Piel da so einfach eingeordnet?
Zunächst schon. Mit 6 Jahren ging es für Kurt in die Schule. Er schrieb gute Noten, die Versetzung war nie ein Problem. Mit 10 Jahren kam er dann wie üblich zum Jungvolk. Das heißt aber nicht, dass seine Kindheit ruhig war. Später hat er einmal in einem Interview erzählt, dass er sich bereits in dem Alter mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt hat.
Oh, das klingt rau.
Ja, das war es bestimmt auch. Mit 13 Jahren gerät Kurt dann das erste Mal in Kontakt mit der Gestapo. Und aus heutiger Sicht lässt sich sagen, von da an ging Kurt seinen eigenen Weg. Ein Jahr später fliegt er von der Schule und bekommt über eine Lehre zum Betonbauer Kontakt zu den Edelweißpiraten in der Nordstadt.
Ah, Edelweißpiraten, das haben wir doch eben schon einmal gehört. Also da müsste er dann doch jetzt 14 Jahre alt sein. Heißt eigentlich, Kurt Piel muss jetzt in die Hitlerjugend.
Richtig. Doch Kurt hält davon gar nichts und ist bei den Edelweißpiraten unter Gleichgesinnten. Die Edelweißpiraten sind zu dieser Zeit eine der bekanntesten Jugendgruppen, die sich den Nazis widersetzen. In Dortmund nannten sie sich selbst die Epis oder Latscher. Dabei ist ihr Antrieb gar nicht politisch. Sie haben einfach keine Lust auf den Zwangscharakter und den militärischen Drill in der HJ. Als Gegensatz haben sie auch einen eigenen Kleidungsstil, Wanderschuhe, kurze Lederhose, Halstuch und ein Hemd mit einem Edelweißanstecker, daher auch der Name.
Und wem Edelweiß jetzt gar nichts sagt, das ist so eine kleine weiße Blume, die in den Alpen wächst.
Über die Edelweißpiraten und wie Kurt Piel zu dieser Gruppe gekommen ist, da habe ich auch mit seiner Enkelin drüber gesprochen. Er hat ihr nämlich erzählt, er hat diese Entscheidung, in den Widerstand zu gehen, erst einmal gar nicht so aktiv getroffen, sondern ist da vielmehr reingerutscht. Das fing allein schon damit an, dass er seine Haare so schneiden wollte, wie es ihm gefällt und sich nicht vorschreiben lassen wollte, was er anziehen soll.
Man wollte nicht, dass sozusagen der Führer einem diktiert, wie man seine Jugend zu verbringen hat. Und dann war man halt in der Pubertät und war erstmal dagegen. Und so ist er praktisch in diese Gruppe gerutscht. Und das, was dann hinterher damit alles in Verbindung stand, ich hatte manchmal das Gefühl, dass er das in der Situation gar nicht so verstanden hat. Das war so ein bisschen der Kampf ums Überleben und der Kampf, nicht das machen zu wollen.
Und wenn ich das jetzt so höre, dann ist das irgendwie auch total logisch. Gerade so in dem Alter 13, 14, 15, da will man halt sein Ding machen. Und wenn das nicht geht, dann rebelliert man. Ihr könnt euch bestimmt auch noch dran erinnern, wie ihr in dem Alter so wart.
Ja, voll. Also natürlich wollte ich als Teenager auch meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich habe auch nicht immer das gemacht, was zum Beispiel meine Eltern von mir wollten.
Genau, nur dass es bei Kurt Piel eben Hitler und das System waren. Und da finde ich es total nachvollziehbar, dass es einem erstmal so um die persönlichen Sachen geht und das wichtiger ist.
Aber die Edelweißpiraten haben ja noch mehr gemacht, als sich einfach anders anzuziehen.
Das stimmt. Schlägereien mit der Hitlerjugend waren quasi ihr Alltag. Dazu wurden Kurt und seine Piratenkollegen von der Polizei gesucht, weil sie nicht zur HJ wollten. Irgendwann hatte Kurt in Dortmund wohl dann zu viel Stress mit der Gestapo, deshalb wollte er in die Schweiz fliehen und dort auf das Kriegsende warten. Die Flucht gelang ihm aber nicht und er wurde wieder nach Dortmund gebracht und sollte im Dezember 1944 sich der Marine in Hamburg anschließen. Aber wieder widersetzte sich Kurt und kam diesmal heimlich nach Dortmund zurück. Doch er blieb nicht lange unentdeckt und nach nur einem Monat wurde er verhaftet und in die Steinwache gebracht. Da war er 17 Jahre alt.
Und da unterbreche ich dich, weil seine Zeit in der Steinwache und was das überhaupt ist, ist Thema unserer zweiten Folge. Also fassen wir nochmal zusammen. Kurt Piel war Edelweißpirat im Zweiten Weltkrieg, also im Widerstand aktiv. Er hat den Dienst in der Hitlerjugend verweigert, sich gerne mal mit der HJ geprügelt und wurde von der Gestapo gesucht. Hier ist Schluss für heute. Danke Lara, danke David, wir hören uns in der nächsten Folge.
Das war Folge 1 des Podcasts Kurt Piel, ein Pirat im Zweiten Weltkrieg. Eine Produktion von David Adams, Lara-Marie Beckhordt und Katharina Strickeling im Rahmen des Journalistikstudiums an der Technischen Universität Dortmund.